Ich möchte unsere Predigt heute überschreiben mit dem Thema Ein Segen sein in trostlosen Zeiten. Ich denke, ihr stimmt mir alle zu, wenn wir behaupten, dass diese Zeit der Corona-Krise für uns eine trostlose Zeit ist, eine schwierige Zeit. Und vielleicht fragt der ein oder andere sich auch, wie kann ich meinen Platz in dieser Zeit richtig ausfüllen? Wie kann ich ihn finden? Wie kann ich für meine Nächsten, für die Welt um mich herum ein Segen sein. Ich möchte, bevor wir uns über dieses Thema Gedanken machen, einen Vers lesen aus 1. Petrus 3, Vers 9, der zeigt, dass dieses Thema nicht aus der Luft herausgegriffen ist, sondern dass es unsere Bestimmung ist. In 1. Petrus 3, Vers 9 heißt es: Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbt. Segnen, das ist unsere Aufgabe. Und interessanterweise steht diese Aussage in dem Zusammenhang, dass wir ja anders leben sollen als die Menschen um uns herum. Dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, dass wir ein Segen sein sollen. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit dem Leben von Elisa beschäftigt. Das ist etwas sehr Schönes und etwas sehr Praktisches. Elisa und im Zusammenhang mit ihm werden viele Lebensbegebenheiten berichtet, die so hautnah unser Leben berühren, dass man sehr viel von ihnen lernen kann. Ich möchte eine kurze Geschichte aus dem Leben Elisas heute Morgen mit euch betrachten zu diesem Thema Segen sein. Ich möchte mit euch lesen aus 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Da heißt es: Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin, er bitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße, und was voll ist, das stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und der sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Diese Geschichte ist, wie gesagt, etwas, was mich sehr berührt hat, gerade auch im Hinblick auf unsere Stellung, unsere Aufgabe, unsere Position in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise. Hier wird von einer Frau geredet, die eine Ehefrau eines Prophetenschülers war. Ihr Mann war Schüler bei Elisa, vielleicht schon früher bei Elia gewesen. Er war aktiv im Geschehen des Volkes Gottes dabei. Man könnte fast sagen, ja, er lebte aktiv in der damaligen Gemeinde, in der Gemeinde Gottes. Er erlebte Segen. Sie als seine Frau erlebte, wie ihr Mann lernte, wie er Gottes Reden erlebte, ja, wie sie so mittendrin im Gemeindeleben, in der Gemeinschaft ihr Leben führten. Und dann kommt ein Moment, wo Gott etwas zulässt, was furchtbar in ihrem Leben gewesen sein muss. Ihr Mann stirbt. Gott nimmt ihr den Mann weg. Sie ist plötzlich Witwe. Witwe in der damaligen Zeit war etwas sehr Notvolles. Ungewisse Zukunft. Ungewisse Situation. Und wie wir sehen, kamen Schulden dazu. Wer würde sie versorgen? Vielleicht waren ihre Söhne noch gar nicht in der Lage, sie zu versorgen. Und so häuften sich die Schulden. Die Not wuchs und sie wusste nicht mehr ein noch aus. Eine Not, die grausig war. Eine Not, die sie dazu veranlasste, sich schreiend an den Mann Gottes, an Elisa, zu wenden. Ihr Mann war ein gottesfürchtiger Mann, ein geistlicher Mann. Nichts war da, wovon die Bibel berichtet, was diese Schuld erklären würde. Es war wahrscheinlich eine unverschuldete Not, in die sie geraten war. Eine unverschuldete Lage, die plötzlich ihr Leben notvoll machte. Vielleicht erleben wir Ähnliches in dieser Zeit, in Corona-Zeiten. Unverschuldet gerät plötzlich unser Leben aus den Fugen. Wir empfinden Not. Wir haben Not. Sie ist real. Was machen wir? Diese Frau ist mir ein wunderbares Vorbild. Sie schreit. Sie schreit zu Elisa. Wisst ihr, Elisa ist ein ganz besonderer Mann. In vielen Dingen seines Lebens ist er ein wunderbares Vorbild auf den Herrn Jesus. Und er erinnert uns ganz stark an den Herrn Jesus. Elia, sein Vorgänger, war ein Vorbild auf Johannes den Täufer. Und Elisa war jemand, zu dem die Menschen sich schreiend wendeten in ihrer Not. Das finden wir mehrmals in der Geschichte. Ein Mann, der sein Beil verloren hatte, schrie zu Elisa. Die Prophetenschüler, die ein Essen gekocht hatten und feststellten, dass der Tod im Topf war, wendeten sich schreiend an Elisa. Und genauso haben sich zu jeder Zeit Menschen an den Herrn Jesus schreiend gewendet in ihrer Not. Ob es Blinde waren, ob es Petrus war, der plötzlich sank, ob es eine kanaanäische Frau war oder viele andere, die Not hatten, ob es du und ich bin, die sich in ihrer Not an Jesus wenden. Wir dürfen unsere Not zu ihm hinausschreien. Etwas Befreiendes. Etwas, was so der erste Schritt zur Hilfe ist. In Notlagen. Ich wünsche, wir lernen von dieser Frau. Und wir werden sehen, dass diese Frau nicht enttäuscht worden ist. Und ich glaube, wir auch nicht. Diese Frau hatte sich verschuldet. Ich denke nicht, dass sie unsinnig mit dem Geld gewirtschaftet hat, sondern aus der Situation, dass sie Witwe war, war ihr Lebensunterhalt einfach nicht mehr gesichert. Sie war Dinge schuldig geblieben. Kennst du das auch? Kennst du das auch, gerade in dieser Zeit? Was sind wir schuldig den Menschen um uns herum? Lies einmal nach, Römer 13, Vers 8. Da ist davon die Rede, dass wir schuldig sind, einander zu lieben. Oder in Hesekiel, Kapitel 33, die Verse 8 und 9, lesen wir davon, dass wir schuldig sind, Menschen, die gottlos leben, auf ihrem gottlosen Weg zu warnen, damit Gott sie nicht richten muss. Es gibt viele Dinge, die uns aufgetragen sind, die wir den Menschen schuldig sind. Ich denke, zu diesen Schuldigkeiten können wir auch zählen, was wir in 1. Petrus 3, Vers 9 zu Anfang gelesen haben, dass wir schuldig sind, ein Segen zu sein, ein Segen in trostlosen Zeiten. Wie geht es dir mit dieser Schuld? Spornt sie dich an? Liegt sie wie eine Last auf dir? Ja, ich glaube, Gott möchte, dass wir eine Last empfinden für die Menschen um uns herum, die ebenfalls leiden, die ebenfalls in Not sind, dass wir ihre Not teilen, dass wir unsere Liebe nicht zurückhalten, dass wir sie warnen und ihnen das Evangelium bringen, dass wir ein Segen für sie sind. Die Zeit, in der diese Frau lebte, war eine ganz unmoralische Zeit. In 2. Mose 22, die Verse 21 bis 23, dort lesen wir, dass man Witwen auf keinen Fall in Israel bedrängen durfte. Gott hat sie unter einen ganz besonderen Schutz gestellt und hat verordnet, dass man sich um sie kümmert. Ich lese die Verse, da heißt es 2. Mose 22, Vers 21 und folgende: Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören, und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waise werden. Ein hartes Urteil, aber auch eine knallharte Verheißung für diese Frau hier. Man hatte sie bedrängt. Man hat gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen, um damit die Schuld zu begleichen. Sie hätte sich an Gott wenden können. Gott hat verheißen, er wird ihr Gebet erhören. Und er wird dafür sorgen, dass ihre Bedränger mit dem Schwert umkommen und die Frauen ihrer Bedränger selbst zu Witwen werden und die Kinder zu Waisen. Diese Frau hat geschrien und sie hat sich an Elisa, den Mann Gottes, gewendet. Und Elisa verschließt sein Ohr nicht vor der Frau. Er fragt sie: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was soll ich für dich tun? Wie stellst du dir deine Hilfe vor? Was brauchst du? Ist doch klar, oder? Elisa, du musst mir helfen. Aber wie willst du, dass die Hilfe aussieht? Die Frau hatte zwei Möglichkeiten. Und ich denke, das gilt auch oft für uns. Diese Frau hätte sagen dürfen: Ich will, dass Gott mir Gerechtigkeit zukommen lässt. Ich will mein Recht. Und Gott hat verheißen, er wird sich darum kümmern. Er wird dieser Frau helfen. Die Hilfe würde so aussehen, dass letztlich die Menschen, denen sie Geld schuldeten, dass sie tot gewesen wären, sie gestorben wären durch Schwert und die Frauen zu Witwen geworden wären. Das wäre ihr gutes Recht gewesen. Und Gott hat ihr eine Verheißung gegeben, er würde helfen. Die andere Möglichkeit wäre die, von der der Petrusbrief geredet hat. Nicht Böses mit Bösem zu vergelten, nicht Scheltwort mit Scheltwort zu vergelten, sondern vielmehr ein Segen zu sein. Was wird die Frau wählen? Was willst du, dass ich dir tue? Eine durchaus berechtigte Frage. Ich möchte noch mal an unsere Zeit erinnern. Erinnert dich das vielleicht auch an die Corona-Zeit? Wie vieles wir nicht dürfen, was uns doch als Grundrecht zugesichert ist? Wie reagieren wir? Schreien wir mit den Menschen um uns herum und sagen, unsere Grundrechte sind eingeschränkt? Oder schaffen wir es, über den Tellerrand zu schauen und zu fragen, wie können wir ein Segen sein? Denn dazu sind wir berufen. Fordern wir Recht oder fordern wir Hilfe, ein Segen zu sein? Wir lesen nicht, dass die Frau geantwortet hat. Aber an den weiteren Fragen von Elisa denke ich, dass klar geworden ist, was die Frau wollte. Sie wollte ein Segen sein. Und Elisa fragt weiter. Er fragt, was hast du im Haus? Elisa fragt nach dem Vermögen. Was hast du? Was ist bei dir vorhanden? Womit könntest du ein Segen sein? Wisst ihr, das Wort Vermögen ist ein ganz interessantes Wort. Wir bringen Vermögen immer mit unserem Besitz in Verbindung. Das, was wir haben an materiellen Gütern, an Haus, an Geld, an allem Möglichen, was unseren Wert darstellt. Eigentlich kommt das Wort Vermögen von Können. Was wir vermögen zu tun. Was wir sind. Was unsere Eigenschaften sind. Was hast du im Haus? Was ist dein Vermögen? Was kannst du? Womit kannst du ein Segen sein? Eine weitere Frage, die du und ich uns in der Stille stellen sollten. Was habe ich, womit ich für die Welt ein Segen sein kann? Was habe ich, um feurige Kohlen auf das Haupt von Menschen zu sammeln, die mir mein Leben schwer machen? Was habe ich, um ein Segen in notvollen Zeiten zu sein? Die ehrliche Antwort der Frau: Ein Krug Öl. Sehr wenig. Ich weiß nicht, wie groß der Krug war. Halben Liter? Liter? Nicht viel. Nicht viel, was dem entgegenstand, was ihre Schuld war. Sicherlich bei weitem nicht so viel wert wie ihre beiden Söhne. Und doch, es handelte sich um Öl. Öl, ein interessantes Bild in der Bibel, ein Bild für Freude, für Heiligkeit, für den Geist Gottes. Öl, ein Mittel, was Dinge absonderte für Gott. Heilige Geräte, heilige Dinge wurden mit Öl gesalbt. Ein Bild dafür, dass Gott da ist. Vielleicht ein Bild für das, was Paulus im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 beschreibt. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gute Werke, die von Gott kommen, etwas Göttliches. Ein bisschen war bei der Frau davon vorhanden. Vielleicht war das Öl viel mehr als ihr Mann noch lebte, dieser Bibelschüler, dieser Mann, der so ganz im Zentrum des geistlichen Geschehens des Volkes Gottes damals lebte. Aber ein bisschen von diesem Segen war noch vorhanden. Sie gibt ehrlich zu, es ist nicht viel, was ich habe. Aber es erinnert uns so ein bisschen an die Haltung von dem kleinen Jungen, dessen Brot und Fisch letztlich für 5000 Männer und Frauen zum Segen wurde, als er sie Jesus gab. Nicht viel, ein Krug Öl. Elisa gibt weitere Anweisungen, ganz interessante Anweisungen für diese Frau. Anweisungen, die es richtig in sich haben. Elisa sagt, Vers 3, gehe hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Ich kann mir vorstellen, dass der Frau heiß und kalt geworden ist. Elisa sagt im Grunde, schaffe Möglichkeiten für Gottes Handeln. Besorg dir leere Eimer, Dinge, die Gott segnen kann, leere Gefäße von draußen, von deinen Nachbarinnen und sorg dafür, dass es nicht wenige sind. Warum wird es der Frau kalt den Rücken runtergelaufen sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es schwer, zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, ich brauche was von dir, denn ich bin in einer Notsituation. Ich brauche was von dir. Ich habe Not. Aha. Und warum brauchst du dann Dinge von mir? Warum ein leeres Gefäß? Ja, Gott hat gesagt, er will segnen. Wie, du glaubst an Gott? Ja, ich erwarte viel von ihm. Echt? Kann man das heute noch? Merkt ihr, Elisa sorgt dafür, dass die Frau mit ihren Nöten nicht für sich alleine bleibt, sondern dass sie darüber redet. Er gibt nur den Auftrag, besorg dir Gefäße. Aber das wird dazu geführt haben, dass die Frau über Gott redete, über ihre Not redete, über ihre Erwartungen, über ihren Glauben, dass sie ein offenes Zeugnis für ihren Glauben wurde. Ist Corona nicht genauso eine Zeit für uns? Eine Zeit der Not? Was machen wir? Igeln wir uns ein? Verstecken wir uns? Oder sind wir bereit, über unsere Not zu reden, über unsere Empfindungen, über unseren Glauben, über unsere Erwartungen, über das, was Gott über Katastrophen und Nöte gesagt hat, wie das im Gesamtzusammenhang zu sehen ist, dass unser Herr Jesus wiederkommt und dass wir bis dahin ein Segen für ihn sein wollen. Suche nach Gefäßen, geh zu deinen Nachbarn und bring nicht wenige Gefäße her. Viele Gefäße herbringen hatte mit vielen Begegnungen zu tun, auch in Corona-Zeiten, auch wenn man nicht sich persönlich treffen kann. Aber welche Möglichkeiten haben wir am Telefon, mit Briefen, einfach sich zu öffnen und von unserem Glauben und von unseren Erwartungen, von unserem Gott zu reden? Nach diesen Anweisungen, die so nach außen gerichtet waren, gibt Elisa der Frau weitere Anweisungen. Anweisungen zu einem Lockdown. Ja, er erwartet von der Frau, dass sie in den Lockdown geht. Er sagt, Vers 4, geh hinein für dich alleine. Schließe zu hinter dir und deinen Söhnen. Schaffe einen Raum für Stille, für Ungestörtsein, für Gemeinschaft mit Gott. Nicht du alleine, sondern auch deine Söhne, die Familie, die, die eigentlich Sklaven werden sollten, sollen jetzt Zeugen werden, wie Gott handelt. Und dann handle. Gieß in alle diese Gefäße Öl aus dem Krug, den du hast. Und was voll ist, das stelle beiseite. Ich habe viel darüber nachgedacht, was diese Anweisung bedeutet. Gieß Öl in all die Gefäße. Wir haben gesagt, die Gefäße sollten Möglichkeiten für Gottes Handeln darstellen. Unsere Kontakte, unsere Bekanntschaften. Wie gieße ich in diese Möglichkeiten Gottes Handeln, Gottes Segen? Mir ist unverzüglich und als allererstes das Gebet eingefallen. Bete ich für die Menschen um mich herum, für die Kontakte, die ich noch haben darf, für meine Arbeitskollegen, mit denen ich jeden Mittag in der Mittagspause Gespräche führe über Corona, über die Not, in der wir leben. Als nächstes ist mir eingefallen das Evangelium. Bringe ich ihnen das Evangelium, das Wort Gottes, seine Gedanken, sein Heil. Dann ist mir eingefallen, dass es das sein könnte, was Petrus in seinem Brief geschrieben hat, dass ich ein Segen bin, dass ich Trost, dass ich Hoffnung gebe. Ja, dass ich einfach Liebe weitergebe zu Menschen, die in Not sind. Und was voll ist, stelle beiseite. Ich weiß nicht, hast du schon mal für jemanden genug gebetet? Ihn genug geliebt? Genug Segen für ihn gewesen? Es kommt sehr selten vor, wenn überhaupt. Aber dann stelle beiseite. Und dann der nächste bitte. Der nächste Krug, immer weiter. Es soll nicht aufhören. Etwas Wunderschönes. Ein Auftrag für diese Frau. Und ich denke, auch ein Auftrag, ein Hinweis für uns in unserer Zeit. Gehen wir weiter. Vers 5. Die Frau befolgt genau diese Anweisung. Sie geht von Elisa weg. Es war bestimmt etwas Besonderes für sie, vor dem Lehrer ihres Mannes gestanden zu haben. Es hat so gut getan, seine Worte zu hören. Endlich nochmal Kontakt mit jemandem. Aber nein, sie geht weg. Sie geht in ihr Haus, für sich allein, mit ihren Kindern, schließt sich ein und tut genau, was der Mann Gottes gesagt hat. Die Zeit vor Elisa war sehr wichtig für sie. Aber jetzt war dran, das umzusetzen, was er ihr gesagt hatte. Alles hat seine Zeit. Und sie tut, was man von ihr erwartet. Und was erlebt sie? Sie erlebt Gottes wunderbares Handeln. Gott gibt weit mehr, als sie sich vorstellen kann. Vers 6. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Ein ganz merkwürdiges Zeichen, ein ganz merkwürdiges Wunder. Ein Wunder, das zum einen sehr glücklich macht und zum anderen beschämt. Ein Wunder, was glücklich macht insofern, dass Gottes Segen fließt. Er fließt und fließt und alle Gefäße werden voll. Aber was auch traurig macht, wie gerne hätte sie noch weitere Gefäße gefüllt. Woran lag es, dass keine weiteren Gefäße gefüllt wurden? Nicht an dem fließenden Öl, sondern an den fehlenden Gefäßen. Die Grenze für Gottes Handeln sind immer wir und unser Glaube und nicht seine Möglichkeiten. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir nie vergessen dürfen. Die Grenze für Gottes Handeln sind immer wir und unser Glaube und nicht Gottes Möglichkeiten. Ich denke, das war eine Lektion, die nicht nur sie gelernt hat, sondern auch ihre Söhne und die ihr Leben geprägt haben. Werden wir das auch so in unserem Leben erfahren? Corona ist eine Zeit, in der wir ganz viele Möglichkeiten haben, Gottes Segen zu vermehren, Gottes Segen in die Welt hinauszutragen. Eine Zeit, in der unser weltliches Leben, glaube ich, doch ein wenig zur Ruhe kommt. Und wir Zeit haben für Gemeinschaft mit Gott. Wir Zeit haben für Menschen, für sie zu beten, ihnen das Evangelium zu sagen. Viele Menschen sind offen, viele Menschen suchen, viele Menschen brauchen Hilfe in dieser Not. Sehe ich diese Not? Sehe ich die Menschen um mich herum als Chancen für Gottes Handeln? Bringe ich sie vor Gott? Bin ich ein Segen für sie? Und kann Gott durch mich seinen Segen in ihr Leben gießen? Ich hoffe, dass ich ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand bin, was nicht kleingläubig ist, sondern das von großen Taten Gottes ausgeht. Ein Werkzeug, das nicht über die Not schimpft, über die Situation, über den Lockdown, in dem wir sind, sondern es nutzt als Möglichkeit, damit Gottes Segen fließen kann in diese Welt. Wenn das so ist, dann werden wir genau das erleben, was diese Frau erlebt hat. Vers 7. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und der sagte: Geh hin, verkauf das Öl, bezahl deine Schulden, du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Diese Frau kommt nicht anders. Sie bleibt nicht mit ihren Söhnen hinter den verschlossenen Türen. Das, was sie erlebt hat, muss sie mit dem Mann Gottes teilen. Es hat mich erinnert an das, was im Psalm 50 steht. Der Vers, den jeder kennt, Psalm 50, Vers 15: Rufe mich an in der Not, und ich will dich erretten, und du wirst mich verherrlichen. Sie hatte gerufen, Sie hatte erlebt, wie Gott sie errettet, und jetzt will sie Gott verherrlichen. Im gleichen Psalm heißt es in Vers 23: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihm werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dank opfern, Gott verherrlichen, führen dazu, dass man das Heil Gottes erlebt. Das Heil Gottes ist sicher mit zu übersetzen mit Segen Gottes. Wie erleben denn die Menschen um uns herum? Indem, dass wir von dem berichten, was wir mit Gott erleben. Elisa hat einen weiteren, letzten Auftrag für diese Frau. Und das, was sie mit dem Segen Gottes, den sie erlebt hat, in ihrem Leben, was sie damit machen soll. Er sagt, geh hin, versteck dich nicht weiter. Das, was du in der Stille erlebt hast, dort in deinem Haus hinter den verschlossenen Türen, das erzähle weiter. Geh hin, verkaufe das Öl. Ich glaube nicht, dass wir den Segen Gottes verkaufen sollen oder können, aber wir sollen genauso wie die Frau dafür sorgen, dass der Segen Gottes weitergeht, die anderen Menschen erreicht, dass andere das genießen können, was wir mit Gott erlebt haben. Dass wir das nicht für uns nur halten, dass nicht nur wir unser Heil genießen, sondern dass das Heil Gottes hinausgetragen wird in die Welt. Bezahle deine Schulden. Tilge deine Schuldigkeiten. Wir haben eben über Schuldigkeiten nachgedacht, die wir vor Menschen und vor Gott haben. Ja, Jesus Christus ist für unsere Sünden und unsere Schulden gestorben. Aber wir haben eine Schuldigkeit auch vor Gott und vor Menschen, sie zu lieben, das Evangelium weiterzugeben, ein Segen zu sein. Und diese Schuldigkeit können wir bezahlen, gerade in dieser Zeit jetzt, indem dass wir auf unseren Gott hinweisen, indem wir Zeugnis von dem Evangelium ablegen, dass unser Herr uns ein wunderbares Leben schenkt, dass er Segen in unser Leben gegossen hat, der weit größer ist als die Corona-Krise. Und dann dieser letzte Satz. Und von dem Rest kannst du und deine Söhne leben. Die Versorgung ist sichergestellt. Nicht neue Schulden sind die Hoffnung für die Zukunft, sondern Leben aus Gottes Segen. Etwas Wunderbares, etwas, was mich angespornt hat, was mich angesprochen hat und was mir Freude gegeben hat, gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, nicht mitzuschimpfen, nicht Scheltwort mit Scheltwort zu vergelten, nicht auf mein Recht zu pochen, sondern danach zu streben, ein Segen zu sein. Ich hoffe, ihr habt erlebt, wie euer Herz genauso warm geworden ist wie meins beim Lesen dieser Begebenheit. Gott selbst hat mir hier eine Anweisung gegeben oder eine Lehrstunde gegeben, was es heißt, über dem Durchschnitt zu leben, nicht auf mein Recht zu pochen, wie diese Frau, die wirklich ein verbrieftes Recht von Gott hatte, dass Gott sich um ihre Angelegenheit kümmern würde. Stattdessen lässt sie sich gebrauchen, ein Segen zu sein. Etwas Wunderbares für ihre Umgebung zu sein. Und sie trägt ihr Öl hinaus auf dem Marktplatz, verbreitet es unter die Menschen, wird ein Segen, kann ihre Schulden bezahlen und bekommt Hoffnung, dass sie von dem, was sie erlebt hat, noch lange, lange leben kann. Ich wünsche, dass es uns genauso geht, wenn einmal die Corona-Krise aufhört, dass wir zurückblicken können auf all den Segen, den wir erlebt haben, auf all die Lektionen, die Gott uns in dieser Zeit gelehrt hat, und dass es prägend ist für unser Leben und dass es durchträgt bis in die Ewigkeit und wir dann Lohn empfangen von unserem Herrn, der sagen kann, wohl du treuer Knecht, du hast getan, was du zu tun schuldig warst. Amen.